der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die, die Frieden stiften.
Ja, Weisheit. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Weisheit beschäftigt hast bisher in deinem Leben. Ist ja irgendwie, kommen immer wieder an Situationen und Stellen in unserem Leben, wo wir uns gerne Weisheit wünschen. Aber manchmal fehlt sie dann, oft fehlt sie dann mal. Vielleicht wissen wir auch gar nicht so genau, was Weisheit überhaupt ist, aber irgendwie brauchen wir sie. Irgendwie ist sie doch ein Thema. Und manchmal würden wir uns wünschen, dass Gott mit uns so vorgeht wie mit Salomo. Gott hat Salomo mal gesagt, hey, du hast quasi einen Wunsch frei, überleg dir was, eine Sache gebe ich dir. Und Salomo hat überlegt und hat gesagt, ich möchte Weisheit. Und so wurde Salomo zum weisesten Mensch auf dieser Erde. Ich weiß nicht, was du dir gewünscht hättest, wenn Gott auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, wünsch dir was, eine Sache darfst du dir aussuchen. Wäre es Weisheit gewesen bei dir? Wäre es was anderes gewesen? Den Text, den wir uns heute Morgen anschauen im Jakobusbrief, handelt von Weisheit. Und Jakobus schreibt diesen Brief, weil er davon ausgeht, dass in diesen Gemeinden, bei diesen Christen, an die er schreibt, Menschen sind, die von sich behaupten, dass sie klug und weise sind. Stellt ganz am Anfang die Frage in Vers 13, wer von euch ist und klug? Und er stellt so ein bisschen prüfend diese Frage. Er will nicht, dass wir vorschnell sagen, dass wir weise und klug sind. Er sagt, ja, ihr könnt gerne von euch sagen, ihr seid weise und klug. Aber wenn ihr das sagt, dann müsst ihr das auch irgendwie zeigen. Dann muss das irgendwie zum Ausdruck kommen in eurem Leben. Euer Lebenswandel muss das zeigen, dass ihr weise und klug seid. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt weise ist, wenn man viele Bücher liest. Wenn man viele Bücher liest, ist man nicht weise, dann ist man vielleicht belesen, aber noch lange nicht weise. Das bedeutet auch nicht, dass wenn jemand gute Ratschläge gibt, dass das ein weiser Mensch ist. Das ist nicht automatisch so. Das ist ein guter Ratgeber, aber noch lange keine weise Person. Jakobus sagt, dass man kann nicht sagen, jemand ist weise nur aus theoretischen Gründen, sondern das muss ich zeigen in einem Lebenswandel, das muss ich zeigen in einem Verhalten. Es zeigt sich genauer noch daran, dass das Handeln aus einem sanftmütigen Herzen entspringt. Jakobus sagt, du siehst daran, wie jemand handelt, ob jemand weise ist. Ist das Handeln geprägt von Sanftmut? Oder andere Übersetzungen sagen Gelassenheit, Milde. Weise ist derjenige, der ein gelassenes, ein sanftmütiges Herz hat, aus dem dann ein Verhalten folgt, ein Lebenswandel folgt. Und das ist eine gute Nachricht für uns, weil wir nicht irgendwie erst besonders klug sein müssen. Wir müssen nicht der Albert Einstein sein, um irgendwie irgendwann im Alter weise zu werden. Sondern jeder von uns hat die Möglichkeit, weise zu werden. Es geht nicht darum, viel zu wissen. Es geht nicht darum, brillante Gedanken zu haben oder klug zu reden. Es geht darum, wie unser Lebenswandel aussieht, wie wir uns verhalten. Weisheit zeigt sich in unseren Wesenszügen, die durch unser Verhalten sichtbar werden. Weil wir handeln ja nie einfach so. Also immer, wenn wir irgendwas tun, wenn wir was sagen, wenn wir irgendwas machen, dann ist das ja immer eine Reaktion, die aus unserem Herzen entspringt. Und so wie unser Herz aussieht, so handeln wir auch. Und Jakobus sagt, weise ist derjenige, der aus einem sanftmütigen Herzen handelt. Wenn du unter Druck oder Stress stehst, wie reagierst du dann? Was ist dann die Melodie in deinem Herzen? Von welchem Wesenszug ist dein Verhalten bestimmt? Stellst du fest, dass du in Situationen schnell hochfährst oder bleibst du gelassen? Sanftmut bedeutet nicht, dass man nicht auch mal mutig und entschlossen handelt. Das schließt sich nicht aus gegenseitig. Aber die Frage ist, bin ich gelassen dabei oder habe ich so eine Angriffshaltung? Und das meine ich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, vor allem innerlich in unserem Herzen. Jakobus sagt, das ist die Weisheit. Wenn du sagst, ich bin weise und klug, dann zeigt es auch an deinem sanftmütigen Herzen, an deinem Umgang, an dem, was du tust. Und dann zeigt Jakobus zwei Arten auf von Weisheit. Er sagt, es gibt zwei Wege. Es gibt den Weg der irdischen Weisheit und es gibt den Weg der himmlischen Weisheit, der Weisheit von oben. Und die irdische Weisheit, sagt er, die kommt aus bitterem Neid, man könnte auch sagen aus Eifersucht und aus Streit. Aus Streit, der in unserem Herzen ist. Jakobus hört von der Gemeinde oder von den Gemeinden, an die er schreibt, dass da ganz viel Streit ist, dass da ganz viel Eifersucht ist. Und das ist nichts Neues im Neuen Testament. Bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes, in all den Briefen lesen wir, da ist Streit in den Gemeinden. Das sind Zerwürfnisse, das sind Spaltungen, wir können uns nicht schmücken mit der Geschichte der Christenheit. Da ist so viel Streit und es ist ja eigentlich die Normalität gewesen. Und es ist eine Schande, dass da so viel Streit ist in Gemeinden. Es ist kein gutes Zeugnis für uns als Christen. Und auch heute ist es vielleicht noch das Normale, dass es immer wieder Streit gibt in Gemeinden. Dass sich Gemeinden auch spalten, weil sie so verhärtet aufeinander begegnen. Und vielleicht entdeckst du das auch bei dir, dass da eine Bitterkeit in deinem Herzen ist. Ein Neid. Dass du neidisch auf jemanden bist. Du wünschst dir das, was andere haben. Nicht nur materielle Dinge. Auch größten Einfluss können wir beneiden. Bessere Beziehungen und so weiter. Oder entdeckst du vielleicht Streitsucht in deinem Herzen. Dass du meinst, es besser zu wissen als jemand anderes. Vielleicht hast du ja wirklich die bessere Idee. Aber den anderen so zu sehen, als Gegenüber zu sehen, gegen den man sich durchsetzen muss. Ständig in jemanden irgendwie hineinzuziehen in eine Sache, in der er gar nicht sein will. Als wäre er dein Rivale. Kennst du Neid oder Streitsucht in deinem Herzen? Jakobus kennt unser Herz gut. Er geht davon aus, dass das da zu finden ist. Und er sagt und er warnt uns, wir sollen uns dann, wenn wir das finden, nicht rühmen. Weil wir das tun wir so oft und so gerne. Wenn da Neid und Streit in unserem Herzen ist, wenn da ein bitteres Gefühl ist von, ich verdiene auch das zu haben, was er hat. Oder da hat er aber nicht recht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Und dann rühmen wir uns. Und dann nehmen wir gern mal den Mund zu voll. Dann fühlen wir uns ganz groß. Und die Überheblichkeit ist auch nicht weit entfernt. Und ich denke so groß von mir, dass ich mir einen Namen machen will. Weil ich auch unbedingt das haben muss und brauche, was der andere hat. Oder weil ich mich beweisen muss, dass ich Bestätigung brauche für das, dass ich Dinge besser weiß, dass ich die bessere Meinung habe, dass ich weiß, wo es hingeht. Und mit diesem Selbstruhm, sagt Jakobus, schlagen wir der Wahrheit ins Gesicht. Wir lügen gegen die Wahrheit. Schau in dein Herz, ist da bitterer Neid oder Streitsucht? Weil Jakobus sagt, da wo Streit und wo Neid ist, da ist auch die Unruhe. Und da ist, das sind lauter böse Dinge. Weil auf dem Weg, das zu bekommen, was wir wollen, das sind uns viele Mittel recht. Und das geht oft schneller, als wir überhaupt irgendwie das kontrollieren können. So schnell sind wir da, dass lauter böse Dinge passieren, die wir eigentlich nicht wollten. Sie kommen daraus, dass unser Herz voll ist mit dieser Eifersucht, mit Bitterkeit. Ob bewusst oder unbewusst, unser Herz treibt uns so oft und so schnell in Unruhe und lauter böse Dinge. Jakobus sagt, es ist nicht die Weisheit. Es ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Jakobus nennt diese Weisheit irdisch, niedrig und sogar teuflisch. Und Jakobus ist immer sehr vorsichtig, den Teufel, den Satan ins Spiel zu bringen. Aber hier macht er es. Weil er hinter diesem ganzen Streit und dieser Streitlust in den Gemeinden jemanden Größeres am Werk sieht. Nämlich den Widersacher, den Durcheinanderbringer, der für Unruhe sorgen will, der für Spaltung sorgen will. Er sagt, die Streitigkeiten in Gemeinden, die können nicht anders erklärt werden, als dadurch, dass da dämonische Kräfte am Werk sind. Und erst recht, weil da lauter böse Dinge und Unordnung passieren. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer. Er treibt uns dahin, dass wir Eifersucht hegen, dass wir Streit suchen. Und dadurch auch nicht nur Bitterkeit in unserem Herzen haben, sondern auch Bitterkeit bei den anderen Menschen erzeugen. Das ist die Warnung, die Jakobus hat für uns. Er sagt, schaut auf euer Herz. Glaubt nicht, dass ihr weise seid. Glaubt nicht, dass ihr klug seid. Die Bitterkeit bringt nichts Gutes hervor. Und nachdem Jakobus dann vor der irdischen Weisheit gewarnt hat, kommt er jetzt zur himmlischen Weisheit. Und er sagt, dass die himmlische Weisheit reich an Früchten ist. Und wir denken dann zuerst irgendwie an äußerlichen Taten, also an Dinge, die wir tun. Das sind die Früchte. Aber wenn wir uns den Vers genauer anschauen, dann sehen wir, dass das vor allem Wesenszüge sind, die Jakobus hier beschreibt. Es ist nicht so viel, was wir tun. Es ist vielmehr, wer wir sind. Bei der Weisheit geht es eben nicht um Intelligenz und es geht nicht darum, irgendwie was wir machen, sondern es geht um unser Wesen. Und so ist diese Weisheit, die von oben kommt, von Gott persönlich, von dem Vater der Lichter, haben wir im ersten Kapitel gelesen. Diese Weisheit, die ist zuerst lauter, sagt oder übersetzt Luther. Und vielleicht investierst du in Gold, dann weißt du, was lauter bedeutet. Ich investiere nicht in Gold, ich weiß nur über Gold, dass man es nicht in der Sparkasse anlegen sollte. Aber das ist der Begriff, den Jakobus verwendet. Lauter ist rein wie Gold, wie reines Gold, ohne Verunreinigung. Die Weisheit kommt von Gott und bei Gott ist keine Verunreinigung zu finden. Wie bei reinem Gold, keine Verunreinigung. Bei der göttlichen Weisheit steht nicht auf der Verpackung, kann Spuren von Streit, Neid oder Unruhe enthalten. An der Weisheit von oben wird sichtbar, woher sie kommt und wem sie entspricht, nämlich einem heiligen Gott, der abgesondert ist von den irdischen bösen Dingen, abgesondert von der irdischen teuflischen Weisheit. Sie ist ganz anders, sie ist heilig, sie ist rein, sie ist lauter. Und diese erste Eigenschaft der göttlichen Weisheit, die steht so quasi über all dem anderen, was jetzt kommt, über all den anderen Eigenschaften, die jetzt noch aufgeführt werden. Die umfasst es alles. Und weiter, sagt Jakobus, gibt es drei Eigenschaften, die irgendwie so auch ein bisschen zusammenstehen. Im griechischen Original, also friedfertig, gütig, lässt sich was sagen. Und im griechischen Original klingen die alle ein bisschen ähnlich. Die fangen alle mit E an und haben vom Sound her sind die alle ein bisschen ähnlich. Und die stehen zusammen. Und Jakobus hat die bewusst so ausgewählt, weil sie zusammen als Dreiergespann im Kontrast stehen zu dem Neid, zu der Streitsucht und zu dem Rühmen von sich selbst, von dem Rühmen der irdischen und dämonischen Weisheit. Da ist zum ersten friedfertig. Friedfertig, das ist der Kontrast zur Disharmonie. Das steht im Kontrast zu der Bitterkeit und zu dem Streit, der bei der irdischen Weisheit existiert. Friedfertig bedeutet, du bist nicht schnell beim Streit. Du versuchst den Streit zu vermeiden. Du streckst dich aus nach Frieden unter den Menschen. Streckst du dich aus nach Frieden, dann ist er gütig. Und das steht im gleichen Kontrast zu dieser Disharmonie. Und es bedeutet so viel wie mild und nachgiebig. Dir geht es nicht immer darum, Recht zu haben. Du kannst auch mal nachgeben. Du kannst auch mal Dinge stehen lassen. Du bist rücksichtsvoll. Und du lässt dir etwas sagen. Und das ist das Gegenteil von denen, die ungehorsam und auflehnend Unordnung in der irdischen oder die Unordnung der irdischen Weisheit hervorrufen. Aber die himmlische Weisheit, die ist folgsam, die ist gehorsam, die lässt sich was sagen. Das bedeutet, ich lasse mich belehren. Und ich versuche nicht irgendwie die Gemeinde nach meinen Vorstellungen umzugestalten, sondern ich nehme das so an, wie Gott es schenkt, und ich bin dankbar für das, wie wir unterwegs sind. Und ich klinke mich ein in den Aufbau und in die Verkündigung, die wir haben als Gemeinde. Lass ich mir etwas sagen oder bin ich immer derjenige, der was sagen muss? Diese drei, das sind die Tugenden, die eigentlich eine Gemeinde dazu bringen, dass sie in Frieden lebt und nicht im Streit. Dass Einheit existiert und nicht Neid. Und dann listet Jakobus noch weitere Eigenschaften auf, die eine göttliche Weisheit kennzeichnen. Und die sind so ein bisschen lose, aber hängen dann doch irgendwie alle miteinander zusammen. Eine weise Person, die ist reich an Barmherzigkeit, sagt Jakobus. Eine weise Person, die sieht die Nöte von anderen Menschen und der liegt es am Herzen, ihnen auch zu helfen in ihrer Not. Nicht nur für sie zu beten, sondern wirklich für sie da zu sein. Und das ist auch wieder ein großer Kontrast zu dem Neid und zu dem Streit, der nur darauf bedacht ist, den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Aber hier sehe ich den anderen, hier bin ich für den anderen. Und dann kommen die Früchte. Eine weise Person ist reich an guten Früchten. Beide Arten der Weisheit haben Auswirkungen auf unser Leben. Beide bringen Früchte. Die einen schlechte und die andere Weisheit gute Früchte. Entweder du produzierst Unruhe oder du produzierst gute Früchte, Frieden. Und die Frage ist, von welchen Leuten glauben wir, dass sie weise sind? Es passiert so schnell, dass wir irgendwelchen TikToks oder irgendwelchen Predigten oder irgendwelchen Videos anschauen und denken, da ist eine weise Person, weil sie weise Dinge sagt. Aber schauen wir auch auf das Leben, das dahinter steht. Schauen wir auf die Früchte, die diese Person auch hervorbringt. Schau dir an, wie sie leben. Erst dann kannst du beurteilen, ob eine Person weise ist. Die vorletzte Eigenschaft, unparteiisch. Das meint nicht, dass man irgendwie zu einer politischen Partei nicht gehören darf, sondern es geht darum, dass man sich nicht vom Ansehen der Person lenken lässt. Wir erinnern uns vielleicht an Kapitel 2, wo Jakobus die Gemeinde getadelt hat, weil sie einen Unterschied gemacht hat zwischen den reichen Besuchern und den armen Besuchern. Die Reichen durften auf dem besten Platz vorne in der ersten Reihe sitzen, aber die Armen, die hat man irgendwo in der Ecke sitzen lassen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Unparteiischkeit, Unparteilichkeit, wo man keinen Unterschied macht, sondern die Menschen alle gleich behandelt. Weil Gerechtigkeit das Anliegen ist und nicht der Eigennutz. Und das Letzte, ohne Heuchelei. Eine Eine weise Person ist extrem ehrlich. Eine weise Person, die täuscht nichts vor und die verstellt sich nicht. Eine weise Person sagt, so bin ich. Das ist mein wahres Ich, das sind meine Fehler, das sind meine Sünden, das sind meine Kämpfe. So gehe ich mit meinen Herausforderungen um. Ohne Heuchelei, ohne Verstellung, nicht irgendwie was vorspielen, sondern sich öffnen und sagen, ey, so bin ich. Das ist die Wahrheit über mich. Wir haben jetzt einige Begriffe, einige Eigenschaften gesehen, die Jakobus aufführt, wo er sagt, das macht eine weise Person, eine himmlisch weise Person aus. Wir lesen das und ich glaube, wir wollen uns da auch sehen. Wir sehnen uns danach, so eine weise Person zu sein. Reich an Barmherzigkeit, reich an guten Früchten, unparteiisch, gütig. Und jemand, der Frieden sät. Jemand, der Frieden stiftet. Im letzten Vers schreibt Jakobus, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden und für die Frieden stiften. Sagt, himmlische Weisheit macht dich zum Friedenstifter. Wenn du auf diese Art und Weise weise bist, dann bringst du Frieden überall hin, wo du gehst. Da, wo bisher Unordnung und lauter Bosheit war, da bringst du Frieden rein. In Sprüche 15 wird es so gesagt, eine sanfte Antwort, und hier haben wir wieder dieses Sanftmut, eine sanfte Antwort besänftigt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Wenn wir wirklich weise sind und diese Sanftmut in uns haben, dann schaffen wir es sogar an Orten, wo Unruhe und wo ein Unfrieden herrscht, Frieden zu stiften. Und aus diesem Frieden heraus wächst die Frucht der Gerechtigkeit. Weil da, wo Frieden herrscht, da wird's auch gerechter. Weil die wahre Weisheit ja unparteiisch ist. Weil sie nicht darauf schaut, wer wie ist. Weil sie nicht darauf schaut, dass ich im Fokus stehe. Dass ich irgendwie mich durchboxen muss. Dass ich nicht den eigenen Vorteil suchen muss. Und es fällt uns so schwer, diese weise Person zu sein. Wir schaffen es nicht, diese Weisheit zu erlangen. Wir fragen uns, wie bekomme ich diese Weisheit? Wo entsteht die irdische Weisheit? Das ist vielleicht ein Hint, wie wir rausfinden, wie wir auch zur himmlischen Weisheit kommen. Die irdische Weisheit, sagt Jakobus, die entsteht im Herzen. Da, wo der Streit und wo die Eifersucht ihren Ursprung hat. Unser Herz ist die Quelle für all das, was da raus hervorsprudelt. Und wenn unser Herz bitter ist, dann ist auch die Quelle bitter. Und so fließt aus unserem Herz Neid und Streit, weil es unruhig ist. Weil unserem Herz etwas fehlt, weil wir etwas brauchen, was wir noch nicht haben. Wir sehnen uns danach, Bedeutung zu haben in unserem Leben. Wir sehen uns danach, Sicherheit zu haben. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein. Und so suchen wir das überall. Und weil jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, kämpft auch jeder selbst darum. Und es führt dann zu Unordnung, es führt zu Streitereien und es führt zu lauter bösen Dingen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann streben wir gar nicht, oder unser Herz strebt letzten Endes nicht nach dieser himmlischen Weisheit, sondern es strebt nach Erfolg, nach Wohlstand und nach Wissen, weil wir uns davon versprechen, Bedeutung zu erlangen. Und so streben wir danach und wir werden das tun, bis wir die Gewissheit haben, dass wir wertvoll und angenommen sind. So lange rennen wir dem Erfolg hinterher. So lange wollen wir immer mehr wissen. So lange wollen wir immer mehr die Bestätigung von anderen Menschen, bis wir endlich gefunden haben, dass wir Bedeutung haben, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind. Erst dann kommt unser Herz zur Ruhe. Und das Problem ist ja, dass sobald wir irgendwas haben, sobald wir uns das Auto leisten können, nachdem wir uns schon lange sehnen, dass wir uns schon lange wünschen, weil wir das ja auch für irgendwie verdient haben, und dann haben wir dieses Auto und es dauert nicht lange, dann ist der nächste Wunsch da. Und wir sehnen uns nach was Neuem. Chris Martin von Coldplay hat es in diesem wunderbaren Lied Fix You. Ich finde, er beschreibt es so on point. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in reverse. Bisschen holpriger auf Deutsch. Wenn du dein Bestes gibst, aber keinen Erfolg hast. Wenn du bekommst, was du willst, aber nicht, was du brauchst. Wenn du so müde bist, man kann auch sagen, so rastlos, aber nicht schlafen kannst, dann bleibst du stecken. Ich glaube, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Hier auf dieser Erde, hier mit dieser irdischen Weisheit. Wir stecken fest. Wir suchen nach Bedeutung, wir suchen nach Erfolg, aber wir finden ihn nirgends. Und wenn wir bekommen, was wir wollen, dann merken wir, okay, das ist nicht das, was wir brauchen. Und unser Herz bleibt leer, unser Herz bleibt rastlos und unser Herz sucht und sucht und sucht und findet nicht. Und so ist die einzige Lösung, dass unser Herz verändert wird, dass dieses Loch in unserem Herzen gestillt wird, dass wir ein Herz, ein sanftmütiges Herz bekommen, das nicht ständig nach Bedeutung hascht. Und die Frage ist, wie bekommen wir das? Und da finde ich es so heilsam, dass Jakobus sagt, es wird gesät in Frieden. Es wird gesät. Es sind nicht wir, die irgendwie was tun müssen, um Weisheit zu erlangen. Nein, die Weisheit wird in uns gesät. Und sie wird in uns gesät in Frieden. Wir können zu dieser Weisheit zwingen. Anstrengung hilft nicht. Die Weisheit kommt von oben. Sie wird uns geschenkt von Gott selbst. Und sie wird uns geschenkt am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha, da bietet uns Gott Frieden an. Da bietet er uns Frieden an, das alles menschliche Denken übersteigt. Auch die irdische Weisheit übersteigt. Weil da sehen wir, da ist jemand, der uns so sehr liebt, dass er für uns bis in den Tod geht. Der sich für uns tot liebt. Jesus hatte alles. Er hatte Sicherheit, er hatte vollkommene Annahme und vollkommene Bedeutung bei seinem Vater. Aber er hat freiwillig auf all das verzichtet. Er hat gesagt, ich gebe das alles auf, ich gehe ans Kreuz, ich gehe in diesen Tod. Und ich mache das, um den Menschen, um euch, um dir das zu geben, was ihr sucht. Nämlich Bedeutung, Annahme und Sicherheit in eurem Leben. Wie werden wir also weise? Wie werden wir wirklich weise? Wir werden weise, indem wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Du wirst nicht sanftmütig, weil du dich anstrengst. Du wirst sanftmütig, weil du siehst, dass Jesus sich für dich erniedrigt hat. Dass er sich ganz klein gemacht hat, damit du ganz groß wirst. Du wirst nicht barmherzig, weil du dich irgendwie dazu zwingst, den Armen was zu geben. Du wirst barmherzig, wenn du realisierst, welche Barmherzigkeit du bekommen hast an diesem Kreuz von Golgatha. Dass du es nicht verdient hast, dass du arm warst, dass dein Herz arm war, weil es nicht gefunden hat, was es gebraucht hat. Aber Jesus dir alles gegeben hat an diesem Kreuz. Dieses Loch gefüllt hat, überfüllt hat. Und du wirst nicht friedfertig, weil du deine Bitterkeit unterdrückst. Du wirst friedfertig, weil Jesus dir tiefen Frieden geschenkt hat. Tiefen Frieden mit deinem Gott. Er hat die Beziehung wiederhergestellt, die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Dass wir als Menschen mit diesem großen Gott in Kontakt treten können. Und zusammengefasst können wir eigentlich sagen, an diesem Kreuz hat Jesus dir eine neue Identität geschenkt. Die Identität als geliebtes Kind Gottes. Als geliebter Sohn, als geliebte Tochter von diesem himmlischen Vater, von dem alle Weisheit kommt. Diese Identität ist dir zugesprochen an diesem Kreuz von Golgatha. Das sagt Jesus zu dir. Das sagt Gott zu dir, der Vater, wie er zu Jesus gesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Welche irdische Sache sagt uns das so zu und beweist uns das auf so eine Art und Weise, dass es unsere komplette Sehnsucht nach Bedeutung und Annahme und Sicherheit stillt? Gott tut es. Und es befreit uns von Neid und von Bitterkeit, weil wir dann plötzlich sagen können, okay, Gott, danke für das, was du mir gegeben hast. Danke für die Talente, die du mir gegeben hast, ob sie groß sind oder ob sie klein sind. Danke für die Position in meinem Leben, die du mir geschenkt hast. Ob sie mit viel Einfluss verbunden ist oder ob sie mit wenig Einfluss verbunden ist. Und was auch immer mein Los ist, ich weiß, Gott hat mich reich gesegnet und er wird mich reich segnen und er hat mich lieb und er gibt mir meine Sicherheit, die ich brauche. Und so kann ich ihm treu dienen und ich kann treu und sanftmütig und gelassen mein Leben leben. Weil ich meinen Wert nicht mehr aus irdischen Dingen ziehen muss. Ich weiß, ich bin unheimlich geliebt von diesem Gott. Das ist die Weisheit, die du geschenkt bekommst an diesem Kreuz. Das ist die Weisheit, die du geschenkt bekommst, wenn du darum bittest. Das ist die Weisheit, die du geschenkt bekommst, wenn du dieses Werk am Kreuz für dich annimmst. Dann lebt dieser Christus in dir. Und mit diesem Christus auch diese göttliche, himmlische Weisheit. Und so ist die Verheißung, die Jakobus schon ganz am Anfang von dem Brief gesagt hat, ziemlich wahr. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und ohne Vorwurf, gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Gott hält diese Weisheit nicht zurück für besonders attraktive Menschen, für besonders schlaue Menschen. Nee, Gott gibt sie gerne an jeden, der sie haben möchte. Und so bist du eingeladen heute Morgen. Vielleicht den ersten Schritt dahin zu tun, so ein weiser Mensch zu werden, der reich ist an Barmherzigkeit, der gütig ist, der überall, wo er hingeht, Frieden mitbringt, wie so ein Licht, das das Dunkel erhellt. Und mit diesem Frieden auch ein Stück mehr Gerechtigkeit schafft auf dieser Welt. Wenn das dein Wunsch ist, dann hast du gleich die Möglichkeit, dem auch körperlich Ausdruck zu verleihen. Wir möchten gleich das Abendmahl feiern. Das Mahl, das Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern, kurz bevor er an das Kreuz gegangen ist. Und er hat es seinen Jüngern gegeben und damit auch uns gegeben, um uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat am Kreuz. Er hat gesagt, dieses Brot, das steht für meinen Leib, der ans Kreuz geht. Dieser Wein oder dieser Saft, den wir hier haben, steht für das Blut, das ich vergossen habe. Und ich habe es nicht vergeblich vergossen, sondern ich habe es vergossen, damit du Bedeutung findest und Annahme findest. Damit dein rastloses Herz zur Ruhe kommt. Und so ist dieses Abendmahl verbunden mit einem tiefen Frieden. Wenn du das glaubst und wenn du das haben möchtest, dann bist du eingeladen, diesen tiefen Frieden zu schmecken.